Audio Now.
Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, muss ich mir erstmal Asche auf mein Haupt schütten. Denn leider habe ich bei dieser Aufnahme einen falschen Knopf gedrückt, die jetzt kommt, das tolle Interview zum Thema Aufklärung und deswegen klingt das alles total blechern. Ich hoffe, ihr könnt da trotzdem durchhören. Ich würde euch sehr darum bitten, denn das Interview lohnt sich. Und ein zweites Mal aufnehmen ist einfach immer doof für alle Beteiligten. Deswegen bitte ich euch, hört hin, verzeiht mir nächstes Mal wieder die alte Tonqualität. Adieu und viel Spaß.
Ich erlebe es immer wieder auch bei Elternabenden, dass Eltern so sagen, ach ja, das Thema ist noch nichts für mein Kind, das interessiert sich noch nicht dafür, die sind eigentlich noch viel zu klein. Und das ist aber irgendwie so ein Selbstschutz, um sich mit dem Thema auch nicht auseinanderzusetzen oder um auch nicht da auf wackeliges Gebiet zu kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an
Sexualpädagogin Katharina von der Garten und der fantastischen Illustratorin Anke Kuhl, die einige vielleicht schon kennen, zum Beispiel von dem herrlichen Buch Alle Kinder, das ABC der Schadenfreude, das die bösartigen Sprüche schon unserer Kindheit sammelt. Ihr wisst schon, alle Kinder fahren im Auto, nur nicht Gunther, der liegt drunter. Aber heute geht es eben nicht um Schadenfreude, sondern um Sex, Liebe und Geschlechtsorgane. Und darüber, wie wir mit unseren Kindern über all das reden können, was damit zusammenhängt, ohne selbst im Boden zu versinken. Warum die beiden was dazu sagen können? Nun, die eine ist wie gesagt Fachfrau zum Thema Sexualpädagogik und zusammen haben sie 2 großartige, informative und wahnsinnig lustige Bücher zum Thema Aufklärung fabriziert, die ich nur allerwärmstens empfehlen kann. Klär mich auf heißt das eine, klär mich weiter auf das andere, beide bei Klett erschienen. Willkommen!
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Frau von der Garten, wie sind Sie zum Thema Sexualpädagogik gekommen?
Tja, das ist ein Thema, was mich schon ganz lange umtreibt und beschäftigt. Eigentlich habe ich schon im Studium damit angefangen, dass mich das Thema interessiert hat. Ich habe eigentlich Sonderpädagogik studiert, also bin eigentlich Sonderschullehrerin. Und habe dann aber im Laufe meines Lebens gemerkt, dass ich dieses Thema für mich weiter vertiefen möchte. Und habe dann in den späteren Jahren meiner Berufstätigkeit eine Zusatzausbildung als Sexualpädagogin gemacht. Das ist eine Ausbildung, die dauert 1 bis 2 Jahre. Und da kann man sich eben spezialisieren, genau nur für dieses Thema.
Werbung.
So wie ganz viele von euch werde auch ich dieses Jahr wieder eine Erstklässler-Mama sein. Das ist auch beim 4. Mal noch richtig aufregend und ich freue mich total drauf. Am krassesten fand ich bei den Großen immer den Moment, wenn sie zum allerersten Mal alleine mit einem Buch in den Händen da saßen und sich mit der Kompetenz, selbst zu lesen, eine ganz neue Welt erschlossen hatten. Besonders hilfreich fand ich bei diesen allerersten Leseabenteuern Bücher mit Figuren, die nicht ganz so neu waren wie die Buchstaben selbst. Das machte die Hürde kleiner, zum Buch zu greifen und es half ihnen dabei, das Gelesen auch wirklich zu verstehen. Ganz hoch im Kurs waren bei uns zum Beispiel die Erstlesebücher von Kosmos, vor allem von den 3 Fragezeichen-Kids. Die Figuren und Settings waren meinen Kindern bestens aus den Hörspielen bekannt und das Lesen wurde so schnell zum Erfolgserlebnis. Genau dieses Konzept macht die Erstlesebücher mit dem passenden Namen Bücherhelden vom Kosmos Verlag so besonders. Ob die 3 Fragezeichen-Kids, Pumuckl oder Sternschweif, der Leseeinstieg fällt Kindern durch die vertrauten Charaktere super leicht und all die schönen Illustrationen, Rätsel und Mitmachseiten lockern das Lesen total auf. Es gibt bei diesen Erstlesebüchern aufeinander aufbauende Lesestufen und durch bewährte Leselernmethoden werden Kinder Schritt für Schritt sicherer. Das Schönste daran, die Kinder entwickeln mit jedem gelesenen Buch mehr Lesekompetenz und Selbstvertrauen und freuen sich auch selbst, wenn sie eine neue Lesestufe erreichen. Ganz neu in der Lesestufe 1. Klasse sind übrigens die Bücher aus der Reihe mit kurzen Texten lesen. Darin finden sich kurze, gut überschaubare Texte, Sprechblasen für wörtliche Rede und große, bunte Illustrationen. Das erleichtert vor allem die allerersten Leseschritte und sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse. Ich finde ein perfektes Einschulungsgeschenk zum Vorfreuen auf Selberlesen. Bevor ihr also die Schultüte zuknotet, schaut unbedingt einmal auf www.kosmos.de/eltern vorbei. Dort findet ihr kostenlose Leseproben der Bücherhelden Erstlesebücher und könnt mit etwas Glück sogar ein Einschulungspaket gewinnen, das aus einem Ergobag-Schulranzen in der Die 3 Fragezeichen Kids Edition, einem großen Bücherhelden-Buchpaket und weiteren Überraschungen besteht.
Ja, und was lernt man da und für wen?
Ja, das ist ein Institut, das ISP nennt sich das, Institut für Sexualpädagogik. Das bildet sozusagen sexualpädagogische Fachkräfte aus. Also Pädagogen und Beratende, Leute, die mit Jugendlichen arbeiten. Und man setzt sich eben mit dem großen Thema Sexualität auseinander. Was ist Sexualität? Welche sexuellen Entwicklungsphasen gibt es? Welche Methoden und Medien gibt es für die verschiedenen Zielgruppen? All das lernt man da und setzt sich selber auch damit sehr stark auseinander.
Und ich kann mir denken, eben genau mit dem Ziel, was Sie jetzt ja auch mit dem Buch verfolgt haben, eben dann wiederum das weiterzugeben an andere oder mit denen ins Gespräch zu kommen darüber, ne? Jugendliche, Kinder und so weiter.
Genau, in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern kann man das dann umsetzen. Ja.
Ja.
Oder zum Beispiel bei Elternabenden oder Weiterbildung für Erziehende, solche Sachen.
Ah ja, okay. Also so Multiplikatoren, die dann wiederum ihrerseits wissen, wie sie es machen können, ohne selbst komplett hoch zu werden oder hektische Plätze zu kriegen. Okay. Wie ist es dann gekommen, dass Sie sich gerade auf Grundschulkinder konzentriert haben? Denn das ist ja so ein bisschen die Zielgruppe gewesen, die an diesem Buch, an dem ersten Buch zumindest sehr stark sozusagen mitgewirkt hat. Wie kam es dazu, dass es nun gerade Grundschulkinder geworden sind?
Ja, ganz klar. Also es liegt eigentlich an meinen eigenen Kindern, weil das waren die ersten Projekte, die ich im Rahmen dieser Ausbildung gemacht habe, die waren in den Klassen meiner eigenen Kinder, die damals im Grundschulalter waren. Und da habe ich ganz schnell entdeckt, dass dieses Alter zum einen sehr wenig gesehen wird in klassischer Sexualaufklärung. Da geht es ja meistens erst im Teenageralter los. Ich habe entdeckt, dass gerade diese Altersstufe besonders neugierig ist und offen für diese ganzen Fragen, dass es eben besonders toll auch ist, mit ihnen zu diesen Themen zu arbeiten, weil sie eben kurz vor der Pubertät stehen und kurz bevor sich dann eben alles und ganz vieles für sie ändert.
Ja, Frau Kuhl, wie sind Sie denn zusammengekommen? Also es gab einmal sozusagen die Arbeit, die Frau von der Garten macht. Wie kam es dann sozusagen zu diesem Buchprojekt, auf Grundlage welcher Dinge, die schon da waren?
Ja, das haben wir wirklich der Katharina zu verdanken, denn sie hat, nachdem sie eine Weile ihre Projekte in den Schulen durchgeführt hat, viele Fragekärtchen von Kindern gesammelt gehabt in einer Box, in der anonym die Kinder ihre Fragen zum Thema einwerfen konnten. Und irgendwann die Idee gehabt, die zu illustrieren. Sie hat tatsächlich sogar selber erstmal probiert, glaube ich, soweit ich weiß, das zu machen und hat aber dann ziemlich schnell wohl das Gefühl gehabt, das könnte ein schönes Buch werden und kannte mich von anderen Buchprojekten als Illustratorin und hat dann einfach mal frech gedacht, sie fragt die Illustratorin, die ihr am geeignetsten dafür erscheint, direkt und hat mir eine Mail geschrieben. Und das hat sie so charmant und so gut gemacht, dass ich auch wirklich direkt drauf angesprungen bin. Also ich hab mir die Sachen angeguckt, das war irgendwie total nett geschrieben und sie hat auch Fotos mitgeschickt, wie sie mit ihren Schülern zusammen in der Klasse sitzt und hatte irgendwie riesige genähte innere Geschlechtsorgane dort ausgebreitet auf dem Boden. Ja, also eine riesige Gebärmutter aus Plüsch mit Eierstöcken, in denen Tischtennisbälle als Eier irgendwie. Es wirkte alles schon gleich so nett und humorvoll und sie hat einfach so den richtigen Ton getroffen, dass ich dann auch direkt reagiert habe und mich gemeldet habe. Und ich glaube, ich habe sogar relativ schnell angerufen. Wir haben, glaube ich, dann relativ schnell telefoniert. Und ich habe gesagt, ich finde das ein total wichtiges und tolles Projekt und habe das Gefühl, dass sie da eine tolle Arbeit macht. Und könnte mir das auch als Buch extrem gut vorstellen. Dann war ich selber erstmal so ein bisschen, ich hatte damals eigentlich nicht so Zeit, das direkt einzuschieben, habe aber direkt den Kontakt zu meinem Verlag dann hergestellt, mit dem ich am meisten zusammenarbeite, dem Klett Kinderbuchverlag in Leipzig. Und wie ich schon vermutet hatte, ist die Verlegerin auch direkt auf das Thema angesprungen und genau und sagte, Mensch, nach sowas suchen wir schon lange und ich habe das sowieso hier schon irgendwie auf der Liste stehen und das fehlt total. Und also hatte großes Interesse und dann war irgendwie die Überlegung, man sucht halt irgendeine andere Illustratorin, dann habe ich aber dann doch ganz schnell irgendwie einmal
gewesen.
Ich weiß nicht. Aber jedenfalls, als ich einen Hörer aufgelegt hatte, habe ich dann gedacht, nein, ich will das doch selber machen. Ich kann das gar keinen Fall irgendwie aus der Hand geben. Und ein Glück habe ich es gemacht, weil das wirklich der Start einer sehr, sehr erfreulichen und beglückenden Zusammenarbeit einfach war, ja. Also
ja, das merkt man dem Buch total an. Also Sie haben es eben schon gesagt, ich will es nur noch einmal betonen, das Entzückende an dem Buch ist ja, dass es sozusagen die Originalfragekarten auch abgebildet hat der Kinder mit allen Rechtschreibfehlern und allen total direkten Fragen. Und das alleine, finde ich, ist schon so süß. Nicht so, was wir uns denken, was die eventuell fragen, sondern dass es eben einfach wirklich echte Fragen sind. Und man sieht es auch und man spürt es auch, dieses ganze sozusagen innere Bild, was sozusagen von diesem Thema irgendwie dahinter ist. Sie haben es eben schon angedeutet, Frau Kuhl, dass Frau von der Garten erst ein bisschen selber probiert hat. Und ich glaube, jeder, der es mal versucht hat, merkt spätestens dann, was für eine hohe Kunstillustration ist, weil es ja nochmal was Eigenes dazu gibt zu einem sehr, sehr guten Text. Dazu komme ich auch gleich, Frau von der Garten, zu den, wie ich finde, ganz tollen Texten. Wie arbeiten Sie dann? Sie haben so einen Text, der, wie in diesem Falle, finde ich wirklich sehr, 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 wie soll ich sagen, direkt und klug und nicht zu, wie soll ich sagen, einfach auf eine sehr informative, gute Weise aufklärt. Und dann muss es ja aber nochmal so eine Wolte kriegen, damit es irgendwie, ja, wie eigentlich ist. Was war Ihr Ziel? Was sollte es sein? Was sollte obendrauf kommen?
Ja, also so ganz theoretisch und strategisch geht man da ja nicht so vor als Kreative. Also ich meine, hatte ja praktisch diese Fragekärtchen. Sie hat mir die, glaube ich, sogar im Original dann zugeschickt und sie hatte auch ihre Antworten schon dazu geschrieben. Und damit hatte ich die Basis sozusagen, um mit diesem Material assoziativ zu arbeiten. Ich fand auch sofort, dass eigentlich diese Kärtchen schon Teil praktisch fast der Illustration sind. Die bringen ja auch schon eine Humorebene hinein in das Ganze und sind für sich schon genommen so originell und so, so ein Spaß, die sich anzugucken und zu lesen und so echt und so authentisch irgendwie, dass ich dann eigentlich ja nur noch die angenehme Aufgabe hatte, da noch so ein Sahnehäubchen draufzusetzen auf das Ganze. Und das ist relativ intuitiv und spontan passiert. Ich hatte dann halt dieses Material und habe dann Skizzen dazu gemacht. Und wir haben auch am Anfang, ganz am Anfang, wussten wir noch gar nicht, dass das natürlich so ein Block oder sowas wird mit in dieser dieser Häppchenform, wie wir das jetzt gemacht haben, eine Seite umblättern und dann immer das Bild dazu. Wir haben am Anfang gedacht, das muss ein dickes Buch werden oder irgendwie eine Struktur kriegen oder so, bis uns dann eben aufgefallen ist, dass das eigentlich schon total genau in dieser Schlichtheit eigentlich funktioniert. Und dann hatte ich eben, als diese Entscheidung mal getroffen war, habe ich einfach mir Frage für Frage vorgenommen und dazu Skizzen angefertigt, Ideen gesammelt. Und das ging relativ flott. Also wie gesagt, ich reflektiere das dann auch jetzt nicht so im Vorhinein. So, es ist ganz witzig gewesen dann beim zweiten Band, dass ich dann gemerkt hatte, es gibt so bestimmte Herangehensweisen, wie man so eine Frage aufgreifen kann, mit welcher Art von Humor. Da gibt es, sage ich mal, so ein paar verschiedene Muster, die ich mich da bediene. Aber das reflektiere ich natürlich beim Arbeiten direkt jetzt nicht so, ne? Also
ja, nee, ich finde halt, also das ist so schade, das ist leider ein Podcast, man kann es nicht zeigen, aber das Tolle an diesen Bildern ist eben, dass es so teilweise so ein Tickchen über die Bande gespielt ist, ne? Wenn dann irgendwelche Geschlechtsorgane beschrieben werden, dann steht die Figur nicht einfach da und hat 10 Striche am Körper, wo dann draufsteht, was es ist, sondern die verdreht sich auch so komisch, dass sie sich sozusagen selber auf die Scheide schaut.
Genau.
Und schon dadurch hat es so eine komische Wende. Und ich finde, ein ganz entscheidender Punkt, der mir so auffällt, dass das hat ja so ein Hauch-I-Effekt. Ne? Also es gibt irgendwie eine Frage da drin, wie lang kann ein Penis eigentlich werden?
Ja.
Und dann haben sie einen ellenlangen Penis gezeichnet, der wirklich irgendwie 5-mal um den Körper rumgeht. Ja. Und meine Kinder, wenn die darauf sagen, so, ist das wirklich? Aber irgendwie genau das ist wahrscheinlich ein Teil des Charmes, oder? So ein kleines Gruselgefühl.
Ja, also Sie sagen das schon ganz richtig. Natürlich, es arbeitet ganz stark mit Übertreibungen halt, ne? Und auch so ein bisschen mit, was man im Sprachlichen ja auch machen kann. Also einfach Dinge, die lustig sind, weil man einfach sich traut, was auszusprechen, ja, was vielleicht jeder irgendwie denkt, aber man in dem Moment, wo man es wirklich ausspricht, ist, kann man eigentlich zusammen dann drüber lachen. Und so ist das, funktioniert das mit den Zeichnungen eigentlich auch, ja. Wenn man, oft ist es einfach nur was wörtlich genommen oder so, oder halt eben in einer ein bisschen übertriebenen Form dann abgebildet. Und schon kann man irgendwie, hat das so ein bisschen was Befreiendes, dass man eben einerseits, klar, hat das dann, gibt man sich diesen kleinen Schauder vielleicht hin, aber kann eben auch drüber lachen. Und dabei ist aber auch, glaube ich, entscheidend tatsächlich, dass es Zeichnungen sind und keine Fotos oder so. Witzigerweise, ich weiß nicht, Katharina, ob du dich erinnerst, dass du mir das Bild von diesem Penis mal geschickt hast, so ein Foto, ja, so eine Fotomontage von deiner Schwester. Und da ist es gar nicht, also da finde ich es dann gar nicht mehr witzig. Ja, das ist dann irgendwie tatsächlich, ja, eine Zeichnung.
Zu direkt, war, ne?
Mhm. Ja, also was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Bilder die Kinder total abholen. Gerade dieser Ekel-Effekt, den ja Kinder finden Sexualität von Erwachsenen oft eklig. Sie können sich das nicht vorstellen,
alles, genau.
Dass das was Schönes sein kann. Und gerade damit spielt ja ganz oft die Anke auch in ihren Illustrationen. Und das ist ein großartiger Türöffner, um überhaupt mal sich auf diese Themen auch einlassen zu können. Einfach erstmal mit großem Humor an diese, ja, aber auch grundsätzlichen Fragen zu gehen.
Jetzt nochmal zu den Fragen, Frau von der Garten. Die Frau Kuhl hat es ja schon angesprochen, es ist ein Blog, also so ein bisschen wie so ein Abreißblog, wie so ein Kalenderblog, aber man kann natürlich nicht abreißen, sondern man springt so rein in die Fragen. Was war Ihnen wichtig bei den Texten und bei dieser Anordnung?
Also ursprünglich hatte ich mit einem Karteikartensystem gearbeitet. Als ich das noch alles selber gemacht habe, stand immer der Karteikasten mit den Karten im Zimmer, sodass die Kinder in Pausen oder Freistunden sich einfach mit diesen Fragen, die sie ja auch selber gestellt haben, beschäftigen konnten. Und das sollte der Blog auch aufnehmen. Für mich war es total wichtig, also dass wirklich der Text auch auf eine Seite von einer Karteikarte passt. Also dass das so klar und verständlich erklärt wird, was die Antwort, dass die Kinder das zum einen auch wirklich lesen und auch, also dass eben auch nur die Frage des Kindes, des jeweiligen Kindes beantwortet wird.
Ja.
Wir tendieren ja oft als Erwachsene dazu, dann irgendwie grundsätzlich alles reinzupacken, was wir auch noch zum Thema dazu sagen wollten und was noch uns wichtig ist. Und für mich war eben das auch eine der großen Herausforderungen, wirklich mich darauf zu konzentrieren, was wollen eigentlich die Kinder, was will das jeweilige Kind mit seiner Frage wissen?
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Hatte ich auch gerade jetzt ein Interview zum Thema, wie sprechen wir über den Krieg, ne? Also warum den Kindern Fragen beantworten, die sie gar nicht haben eventuell, die mehr unsere eigenen Ängste berühren. Und finde ich interessant, dass Sie das auch sozusagen beim Thema Sexualität sagen. Man denkt so, jetzt muss man einmal die ganz große Keule rausholen und alles sozusagen am Stück, was ich neulich auch so ein bisschen den Anflug mit meiner Tochter hatte. Man merkt dann so, nach 5 Minuten gehen die Augen woanders hin und man denkt, wann kann ich endlich weg, ne? Und deswegen finde ich so ganz schön, so dieses Häppchenhafte. Ich will jetzt einmal, damit die Zuhörerinnen irgendwie wissen, wovon wir sprechen, einmal einen Text vorlesen, wenn ich darf. Es ist also, man hört hier einen Post, den ich gerade abnehme. Man sieht also vorne eine Frau liegen mit, wie ich finde, einem sehr lustigen Gesicht und ihre Scheide oder ihre Schamhaare sind in der Form einer Katze gemalt. Und die Frage ist natürlich, warum nennt man die Scheide Muschi, was ich auch super finde. Und die Antwort und der Text ist, Muschi ist eine von ganz vielen Bezeichnungen für die Scheide. Bei manchen kann man gar nicht mehr genau sagen, wie sie entstanden sind. Muschi ist auch so ein Wort. Vielleicht kommt Muschi von dem Wort Muschel. Manche Muschelarten sehen wirklich so ähnlich aus. Vielleicht hat das Wort aber auch etwas mit dem Kosenamen einer Katze zu tun. Viele Katzen heißen ja Muschi. Eine Katze ist weich und warm und haarig, wie auch das Äußere einer Scheide. Also ich finde irgendwie aufs Schönste erklärt, woher es wohl kommen könnte. Und dann aber genau das, auch nicht mehr als das. Ne, nicht diese ganzen Bilder, die man da vielleicht noch im Kopf hat. Also finde ich wirklich ganz, ganz toll. Frau Kuhl, die Bilder, die Kinder und die Jugendlichen auf den Bildern wirken, auf all ihren Bildern, wirken, also auch in anderen Illustrationen, wirken auf so eine ganz rührende Weise renitent und wild. Auch wenn man ihnen die inneren Fragezeichen jetzt gerade in diesen Dingern natürlich ansieht. Warum lieben Sie diesen Ausdruck an Kindern?
Ja, also interessant, dass Sie das so beobachten. Ich habe tatsächlich als ganz junge Illustratorin habe ich öfter mal Schwierigkeiten damit gehabt, dass die Verlage dann so kritisiert haben, die seien ja immer so, ja, die sehen nicht einfach lieb und freundlich aus. Sie sehen entweder frech oder bös oder wütend oder verstört oder wie auch immer aus. Also irgendwie halt zu facettenreich, glaube ich, für viele. Ja, und bin froh, dass ich das nicht mehr habe austreiben lassen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist jetzt mittlerweile eigentlich wie so ein Markenzeichen von mir geworden ist und dass ich speziell dafür dann auch angefragt werde. Es ist einfach, glaube ich, die Art, wie ich Menschen beobachte und was ich an denen interessant finde und so. Das ist natürlich dann auch das, was man festhält und weitergeben möchte und so das genaue Beobachten von Menschen und das in deren Mimik und deren Körpersprache dann auszudrücken, zeichnerisch, das ist für mich halt irgendwie was total Beglückendes am Zeichnen. Ja, also, und ich glaube, ich kann gar nicht anders, ja. Also.
Gott sei Dank. Genau, das macht es ja so nett. Frau von der Garten, Sie haben ja noch ein weiteres Buch zusammen gemacht, das habe ich jetzt am Anfang gar nicht erwähnt. Anybody, da geht es, ja, wie der Name schon sagt, sozusagen um den Körper und wie viele verschiedene Arten von Körpern es gibt. Inwieweit merken Sie schon bei Grundschulkindern, dass man dieses Thema nicht zu spät besprechen sollte? Ne? Wie okay ist eigentlich mein eigener Körper und was daran ist schön und was nicht?
Ja, das Thema spielt auf jeden Fall in der Grundschule eine große Rolle schon. Also man merkt immer mehr, dass die Schülerinnen und Schüler im Internet unterwegs sind, dass sie YouTubern folgen, die zum Teil auch viel älter sind als sie selber. Und deswegen auch die Themen, eigentlich die Themen von jungen Erwachsenen oft sind. Also Kinder im Grundschulbereich haben einfach große Berührungspunkte auch schon mit Jugend- und Erwachsenenwelt. Und das stelle ich immer wieder fest. Und ja, die Auseinandersetzung mit dem Körper ist vor allem in den letzten Jahren mir aufgefallen, dass das eine große Rolle spielt, dass kleine Jungs zum Beispiel darüber erzählen, dass sie ein Sixpack haben, dass Mädchen auch wirklich schon auf ihre Figur achten und Diäten teilweise schon machen. Also ja, das ist ein Thema, was sich aufdrängt und wo ich auch finde, dass es ganz wichtig ist, das aufzunehmen.
Sie haben ja auch, es gibt, glaube ich, gibt eine Frage in dem ersten Buch irgendwie, warum ärgern Jungs immer die Mädchen? Oder warum sind die immer so doof zu Mädchen? Inwieweit hat es Sie vielleicht sogar erstaunt oder überrascht, dass teilweise diese Klischees, was ein Mädchen ist, was ein Junge ist und was so die Rolle ist, schon so feststehen in dem Alter? Ist das so? Erleben Sie das überhaupt so? Ich antizipiere das jetzt, aber ist es so?
Ja, ich erlebe beides. Also ich erlebe zum einen natürlich auch eine Offenheit diesen ganzen Themen gegenüber, also Transgender, Homosexualität und so. Es gibt eine unheimliche Offenheit, weil es eben auch gesellschaftlich ganz viel diskutiert wird. Das kommt natürlich auch bei den Kindern an und die sind da ganz neugierig und offen. Regenbogenfamilien, könnte ich ganz viele Themen nennen. Andererseits leben sie auch in einer Welt, die stark von rosa und hellblau geprägt ist. Also die Festigung in den Rollen ist irgendwie, wird andererseits aber auch ja sehr betont. Also das ist so ein Wechselspiel, würde ich sagen. Und es ist für Kinder im Grundschulalter schon auch wichtig, die eigene Rolle zu finden. Also sie sind in einer Phase, wo sie auch damit spielen und wo sie sich aber auch andererseits auch eine Sicherheit herholen. Wer bin ich denn als Mädchen? Was passiert mit meinem Körper, wenn ich meine Tage kriege, wenn ich einen Busen kriege? Plötzlich wird der Körper sexualisiert, auch sexualisiert wahrgenommen. Das sind ja alles innere Prozesse, die auch mit der Geschlechterrolle zu tun haben.
Und wie gehen Sie damit um dann, wenn Sie so eine Klasse vor sich haben? Also ich denke mir so in meiner Vorstellung, wären die total charmig, würde sozusagen der Bayer sagen. Also wollen im Grunde gar nicht richtig drüber sprechen. So, wie läuft das denn ab, wenn Sie da reinkommen mit dieser riesigen Gebärmutter im Gepäck da irgendwie? Ist das Gekicher und dann sagt keiner was oder wie läuft es ab?
Ja, also die ersten Stunden sind wirklich ganz oft. Da ist die wichtigste Aufgabe für mich, diese große Spannung zu brechen. Also allein das Wort Sexualkunde löst ja irre Gefühle aus. Und
Fluchtreflexe.
Fluchtreflexe. Ja. Und die Kinder, manchmal denken sie, sie müssten sich nackt ausziehen im Unterricht.
Oh,
also,
ja,
so. Aber das geht relativ schnell, dass sie merken, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und es macht sogar Spaß, über dieses Thema zu reden. Und niemand fällt in Ohnmacht, wenn er das Wort Sex ausspricht. Im Gegenteil, es ist sogar, man kann sogar ganz viel Neugier befriedigen, die man ganz viel ja mit sich herumträgt, die ganzen Fragen, die man hat und die Kinder auch oft gar nicht loswerden können bei Erwachsenen. Mm. Und meine Aufgabe ist es dann eben, diesen Raum zu öffnen und den Kindern auch irgendwie vorzuleben, dass es ein Thema ist wie jedes andere auch und dass es ein tolles Thema ist, mit dem es viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, weil es eben die Kinder selbst angeht.
Sie haben gesagt, die Kinder werden ihre Fragen nicht los. Warum eigentlich nicht? Liegt es an uns Eltern? Haben wir da irgendwie so eine Art Schranke? Also ich sag mal, es gibt eine ganz interessante Frage, nämlich in dem Blog auch, und die lautet, warum leugnen Erwachsene immer, dass sie Sex hatten? Und dazu sieht man ein Bild, wo die einen Kinderwagen schieben. Die Frage lautet nicht genau so, aber in die Richtung, warum sagt es keiner so? Und das ist ja so ein bisschen der Punkt wahrscheinlich, ne?
Das ist der Punkt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass Kinder Rücksicht auf uns Erwachsene nehmen, indem sie eben nicht fragen, um uns ja nicht in so eine peinliche Situation zu bringen. Also die Kinder merken natürlich sofort, es geht ans Eingemachte, oder wir Erwachsene merken das. Also wir werden ja auf unsere eigene Sexualität, auf unsere eigene sexuelle Biografie zurückgeworfen, wenn wir mit solchen Fragen hantieren müssen. Und das versetzt viele Erwachsene in Unsicherheit. Und ich erlebe es immer wieder auch bei Elternabenden, dass Eltern so sagen, ach ja, das Thema ist doch nichts für mein Kind, das interessiert sich noch nicht dafür, die sind ja eigentlich noch viel zu klein. Und das ist aber irgendwie so ein Selbstschutz, um sich mit dem Thema auch nicht auseinanderzusetzen oder um auch nicht da auf wackeliges Gebiet zu kommen.
Naja, es ist natürlich auch so eine Frage der Rollentrennung, ne? Also ich weiß nicht, ob Kinder sich wirklich vorstellen können, wie Papi sozusagen den Penis in die Scheide von der Mami steckt. Man will so blitzsaubere sozusagen Eltern haben, aber man möchte sozusagen diese ganzen Gelüste und so. Weiß ich gar nicht, ob Kinder das wirklich von den Eltern wissen möchten und andersrum, ob Eltern das teilen möchten.
Genau, ich denke auch, das wollen sich Kinder nicht vorstellen. Und sie finden auch in der Regel diese Vorstellung wirklich ein bisschen eklig.
Ja.
Und trotzdem faszinierend und interessant, natürlich. Das ist so beides. Ne? Aber
umso wichtiger Ihr Buch. Das ist so eine gute Brücke, finde ich, um mit Lachen das dann irgendwie tapfer anzugehen, das Thema. Ich würde noch mal einmal gern auf dieses YouTube-Thema, weil das ja wirklich massiv ist. Ne? Viele Kinder haben ab 10 Uhr das erste, ab 10 Uhr, oh Gott, ab 10 Jahren das erste Handy und dann geht es auf dem Schulhof irgendwie los. Sie hatten ja gesagt, wir hatten im Grunde beide gesagt, wir sollten den Kindern nicht Fragen beantworten, die sie gar nicht haben. Aber ist es vor diesem Hintergrund nicht doch wichtig, Dinge mal anzusprechen, bevor die da jetzt irgendwelche rasanten Pornos sehen und überhaupt nicht wissen, ne? Weil das ist das Letzte, was sie zu Hause erzählen werden, dass man nicht doch proaktiv daran geht?
Ja, ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, dass wir Erwachsenen auch immer wieder Räume öffnen und auch von uns selber erzählen, wie wir zum ersten Mal mit Sexualität zum Beispiel in Kontakt gekommen sind als Kinder oder Jugendliche. Also sich da anzubieten, das finde ich ganz wichtig. Und dass vor allem, dass Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, sie können auch mit ihren Fragen kommen. Und wir versuchen zumindest einigermaßen das zu beantworten oder mit ihnen darüber zu reden. Es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich. Mhm. Wir wollen ja auch den Kindern nichts aufoktroyieren, da irgendwie zwingende Gespräche zu verwickeln, aber also eine gute Möglichkeit finde ich zum Beispiel immer, sich Broschüren oder aktuelle Aufklärungsbücher selbst zu besorgen und den Kindern auch hinzulegen und zu sagen, wenn du mal noch Fragen hast, guck dir doch das mal an, wir können auch später drüber reden. Oder also eine allgemeine Ansprechbarkeit, das finde ich total wichtig.
Ja, ich finde es ganz interessant. Ich habe neulich auch in dem Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Untamed von Glennon Doyle gelesen, wie sie mit ihrer Tochter an so einem Zeitschriftenstand stand. Und dann natürlich irgendwie die klassischen liebreizenden Frauen da jetzt gar nicht mal, ich glaube, so sehr auf einer Penthouse oder so, sondern einfach grundsätzlich, wie die da halt so zu sehen waren und wie sie dann ihre Tochter gefragt hat, was sagt dir das Bild denn darüber, wie Frauen sein sollen? Ne, das ist ja sozusagen nicht immer nur, muss ja nicht immer gleich um Sex und Penis und Scheide gehen, sondern auch um diese Bilder. Ne? Was sagt dir dieses Bild denn? Ist ja auch ein Gesprächsangebot, ohne jetzt gleich total irgendwie in Medias Res zu gehen. Ne?
Mhm, Genau.
Wichtig, was ich noch fragen wollte, ist, das ist ja sehr, sehr offen. Sie reden ja auch über in den Büchern über wirklich alle möglichen Themen, ne? Auch gleichgeschlechtliche Liebe wird da sozusagen angespielt. Glauben Sie trotzdem, dass es Dinge gibt, die einfach tabu bleiben sollten, die wir bei aller Offenheit jetzt nicht direkt ans Licht zerren müssen?
Ich würde immer von den Fragen der Kinder ausgehen. Also ja. so einen Moment hatte ich zum Beispiel, als ich in dem Briefkasten eine Frage gefunden habe, die hieß, was ist, wenn eine Frau schwanger ist und sie will gar kein Kind? Und da bin ich eiskalt, hat es mich erwischt und habe gedacht, oh je, muss ich jetzt mit dem Kind schon über Schwangerschaftsabbruch reden? Ist das richtig? Und ja, es ist richtig. Dieses Kind hat diese Frage gestellt und ich finde es.
Aber hat es diese Frage gestellt? Hat es die Frage gestellt über Abbruch oder nur wie fühlt sie sich? Ne? Auch das ist ja dann, wie ist die Frage wirklich gemeint? Ne? Schwierig.
Mhm. Ja, genau. Und das ist eben, und daran merkt man aber immer auch die Gratwanderung. Also wir haben mehrere solcher Fragen auch in unserem Blog, was ist Vergewaltigung? Und die Kinder haben diese Fragen. Ja, und dabei ist es wichtig zu versuchen, es wirklich auch auf Augenhöhe und ja, so kindgerecht wie möglich auch zu beantworten. Und das heißt eben manchmal dann auch eben nicht die ganze Bandbreite darzulegen, sondern zu versuchen, eine Antwort zu finden, die für das Kind eine gute Antwort ist.
Gut genug, ne? Das finde ich auch ganz, ja. ganz gutes Stichwort. Frau Kuhl, vielleicht noch einmal zu dem Anybody und dem Thema Körper. Wie gehen Sie damit um, mit so Klischees? Versuchen Sie die extra zu vermeiden, extra zu übertreiben? Was ist so Ihr Ansatz, wenn Sie es zeichnen?
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt noch nie zu den Illustratorinnen gehört, die da jetzt total Klischees abbilden. Und trotzdem hat sich in den letzten Jahren da auch bei mir extrem viel verändert. Ja, also gerade wenn man im Sachbuchbereich arbeitet und eben viel auch mit der Darstellung von Menschen und ganz real lebenden Menschen irgendwie sich beschäftigt, dann hat sich das, also das hat man schon gemerkt, also es ist jetzt ein paar Jahre her, dass wir den ersten Klär-mich-auf-Band gemacht haben, da hat sich jetzt im Laufe der Zeit schon so viel verändert in dem Blick auf Menschen und in dem Bedürfnis nach Diversität und der Thematik, der Relevanz, die das bekommen hat jetzt durch die Diskussion in den letzten Jahren, dass sich da schon ganz viel verändert hat vom ersten zum zweiten Band und auch zum Beispiel im Hinblick auf Lizenzen, wenn das Buch ins Ausland verkauft wurde, dass dann irgendwie skandinavische Länder zum Beispiel oder englischsprachige Länder ein Stück weiter waren in der Entwicklung der Diskussion über Diversität, sodass ich da tatsächlich die Art der Darstellung überdenken musste und da auch mitgegangen bin dann zum Teil. Also das ist so ein Prozess. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie sehr vorurteilsbehaftet an solche Dinge rangegangen ist. Und trotzdem gab es dann diese Momente, wo ich dann, am Anfang sträubt man sich dann so ein bisschen als Illustratorin, weil man ja auch nichts vorgeschrieben bekommen möchte, aber als immer mehr Forderungen kamen danach, dass da doch bitte mehr Kinder mit verschiedenen Hautfarben drin vorkommen sollen und so, habe ich dann irgendwann ja irgendwie reagiert, weil ich gedacht habe, ja okay, ich wohne mitten in Frankfurt und eine Schulklasse nach der anderen lief an mir.
Irgendwie stimmt in meiner Wahrnehmung was nicht, ja.
Mindestens ein Drittel oder die Hälfte. Irgendwas ist da nicht mehr... entspricht sich da nicht mehr von der, also dem Menschentypus, den ich da entwickelt hatte, mit der Realität, die mich umgibt. Und dann war ich dann doch sehr bereit, irgendwann da das zu überdenken. Und das ist manchmal anstrengend, weil man halt das Gefühl hat, man muss so viel nachdenken. Und das führt ja dann auch gleich manchmal also wirklich zu Konflikten, weil man denkt, ja, okay, was muss man, man wird so krampfig dann beim Zeichen und denkt, was muss man denn jetzt allem gerecht werden und wen muss man, wessen Bedürfnisse muss man jetzt alle noch? Ich habe dann irgendwie gedacht, ja toll, aber ich habe jetzt auch, wenn dann, keine Ahnung, also dann sind jetzt vielleicht so und so viele Hautfarben drin, aber dann fühlt vielleicht die Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Hautkrankheit hat, sich nicht repräsentiert oder keine Ahnung. Wenn man dann überlegt, wie das in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA oder so, erzählen die Illustratoren immer, dass sie halt ganz stark da Auflagen bekommen, richtig so Statistik dann vorgelegt bekommen, so und so viel, es gibt den Prozentsatz an People of Color und den und den Gruppen in der Gesellschaft, die eben in diesem Verhältnis repräsentiert werden müssen. Und die müssen sich ganz präzise daran halten, sonst werden die gar nicht veröffentlicht. Ja, also soweit ist es hier jetzt noch nicht, aber es ist trotzdem ganz schöne Kopfarbeit manchmal vorneweg, die nicht unbedingt
eine spontane
Kreativität fördert. Aber trotz allem kann man es auch nicht ausblenden. Da muss man eben auch irgendwie einfach gucken, wie man sich zwischen diesen Polen irgendwie hin und her bewegt und guckt, das einerseits zu berücksichtigen, aber auf der anderen Seite sich nicht zu sehr zu verkrampfen.
Es ist ja auch interessant, es berührt ja in dem Augenblick auch sofort sexuelle Ausrichtungen. Ne? Also das eine ist, wir haben jetzt mehr gesprochen über Hautfarbe und ne, wie viele Kinder andere Hautfarbe sind in den Zeichnungen drin. Und das andere ist, was ist normal? Ja, ist es normal, keine Ahnung, mehrere Menschen auf einmal zu lieben? Ist es normal, eine Regenbogenfamilie zu sein? Ist es normal, was immer es ist, ja? Und auch da, glaube ich, merken wir uns, die wir wahrscheinlich tendenziell eher klassischer leben, merkt man sich an, dass man sich da aus dieser Komfortzone rausbewegen muss und nicht sagen muss, so, finde ich selber ein bisschen strange, aber gut. Ne? Wer es mag. Und schon das ist ja eigentlich, ne, wenn ein Kind sowas spürt, komisch, weil wenn es nämlich betroffen ist und selber denkt, keine Ahnung, ich bin schwul oder ich möchte in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft vielleicht später leben, ich habe ganz andere innere Bilder, dann hat man sofort so eine Schublade. Ja, schwierig, aber gut, wir müssen uns bemühen, es hilft alles nichts, zu Recht. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Sie beide.
Ja, sehr gerne.
So ein bisschen meine neugierigen Fragen zu beantworten. Und ich wünsche allen Eltern, dass sie sich auf ihre tollen Fragen und ihre schönen Bücher einlassen, weil die wirklich sehr, sehr sehenswert sind. Also losgehen und kaufen. Klare Empfehlung. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Schreibt mir sehr gerne weiterhin eure Fragen an podcast@eltern.de. Ihr wisst, dass Elke und ich einmal im Monat eure Fragen beantworten. Und ich freue mich auch einfach so über eure total netten Mails. Es ist jedes Mal immer ein schönes Morgenritual, die zu lesen und sich daran zu erfreuen. Ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Ihnen beiden.
Tschüss.
Danke.
Tschüss, vielen Dank.
Audio Now.